SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Alexander Winkler.
Brexit came early. So scheint es zumindest. Kilometerlange Lkw-Staus auf der Strecke von London an den Hafen nach Dover waren schon am Wochenende Vorbote des immer wahrscheinlicher werdenden harten Brexits. In der Nacht hat nun auch noch Frankreich die Grenze wegen einer neuen, möglicherweise ansteckenderen Coronavirus-Mutation geschlossen. Professor Christian Kille ist Professor für Logistik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Herr Kille, vor diesen Megastaus nach dem Brexit wird schon seit Ewigkeiten gewarnt. Jetzt ist es sogar noch früher soweit, weil viele Firmen schnell noch rüberholen wollen, was nur geht. Sorgt da die Virusmutation für einen vorgezogenen Handelskollaps?
Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt wirklich zu einer wahnsinnigen Mehrstauung kommt, weil es ist ja jetzt aktuell schon etwas angespannte Lage an dem Zoll durch diese Vorholung von vielen Verkehren. Man weiß ja, wie man damit umgehen muss aus der Erfahrung von März, April, als die Grenzen auch innerhalb Europas zugemacht wurden, wie man dann damit umgehen kann, auch als Logistikdienstleister. Sie können als Logistikdienstleister ja auch manche der Sendungen etwas später auf die Straße schicken, ohne dass es jetzt im Stau stehen muss.
Das heißt, wenn Sie sagen, wir kennen diese Staus schon von Beginn der Corona-Krise, die haben sich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen normalisiert, können wir also auch jetzt in absehbarer Zeit wieder erwarten, dass sich diese Staus auflösen? Oder müssen wir davon ausgehen, dass durch den Brexit das nicht doch ein bisschen zum Normalzustand wird?
Solange sich die Verhandlungen noch nicht in eine Richtung bewegen, bei dem man ohne wirkliche Zollbefreiung oder einfache Zollabwicklungen sich einigen kann, dann wird man mit solchen Staus leben müssen. Ich gehe auch davon aus, dass dieser neue Coronavirus, diese Mutation dazu führen wird und auch in den Köpfen schon dazu geführt hat, dass man sich über eine alternative Transportmöglichkeit Gedanken macht, dass also mehr auf die Schiene übertragen wird. Denn damals auch bei den Grenzschließungen sind mehr Schienenverkehre gewesen, weil die nämlich nicht von der Grenzschließung oder nur teilweise von der Grenzschließung betroffen waren. Und jetzt kriegt man weiteren Impuls, darüber nachzudenken. Und dadurch sind dann diese Abwicklung etwas vereinfachter, weil sie ja in einem Batch, also in einem Zug, dann auch durchgeführt werden könnten.
Können Sie das praktisch erklären, was da der Unterschied ist?
Es ist so, dass jetzt gerade aktuell für diese neue Grenzschließung die unbegleiteten Transporte werden durchgelassen. Das heißt also, wenn Sie Ihren Lkw auf der Schiene rüberfahren, der also unbegleitet ohne Fahrer ist, dann werden die durchgelassen, aktuell noch zu dieser Zeit. Wenn es dann wirklich Zollabwicklungen gibt, dann kann man das in Form einer gesamten Zollankündigung organisieren für den gesamten Zug. Und man muss sich das so bildlich vorstellen, dass der Lokführer dann einen Zettel für seinen gesamten Zug in der Hand hat und nicht, dass jeder Fahrer einen Zettel für seinen Sattelschlepper in der Hand hat. Und das macht das Ganze natürlich einfacher.
Jetzt machen es die EU und Großbritannien ja sehr spannend im Moment. Deadline war eigentlich gestern Nacht die 37. Deadline vermutlich, die jetzt verstrichen ist. Noch immer ist nicht klar, ob der harte Brexit kommt oder nicht in letzter Minute doch noch ein Handelspakt geschlossen wird. Ich stelle die obligatorische Frage, wie hoffnungsfroh sind Sie, dass es noch zu einem nicht harten Brexit kommen wird?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage und die beantworte ich schon seit Wochen wirklich immer so, dass ich da sehr optimistisch bin, weil es sind doch einfach vernünftige Menschen, die miteinander reden und es zeigt sich ja doch in vielen politischen Diskussionen, die auch innerhalb der EU sind, dass auf dem letzten Drücker dann doch noch eine Lösung gefunden wird. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ein Brexit stattfindet und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Trump gewählt wird. Dementsprechend ist es zurzeit so eine volatile Zeit, dass diese Prognose, die ich und diese Hoffnung, die ich jetzt gerade geäußert habe, wahrscheinlich sehr, sehr unsolide ist.
Sagt Christian Kille, Professor für Logistik an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Na, endlich, werden sich heute Nachmittag sicher viele gedacht haben, als die Europäische Arzneimittelagentur EMA grünes Licht für den ersten Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech gegeben hat. Ja, und dieses Aufatmen, das hat man direkt auch am Börsenkurs des Unternehmens an der amerikanischen Börse Nasdaq gesehen. Mit rund 3% plus ist die Aktie dort in den Handel gestartet. 25 Milliarden Dollar ist das Unternehmen damit an der Börse wert. Zum Vergleich, vor einem Jahr lag der Börsenwert bei gerade mal einem Drittel davon. Viktor Goitka geht der Frage nach, ob der Hype um das Impfstoffunternehmen aber auch nachhaltig ist.
Vielleicht sagt schon die Adresse alles. An der Goldgrube 12. Da sitzen in Mainz die Impfstoffforscher von BioNTech. Der Chef, Ugur Sahin, präsentiert sich betont bodenständig.
Wir haben mit der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs die Möglichkeit, Menschen weltweit helfen zu können. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl.
Aber es geht auch um ein Riesengeschäft. Unter Börsianern kursieren Schätzungen, dass BioNTech mit seinem Pharmapartner Pfizer 13 Milliarden Dollar Umsatz machen dürfte, allein im neuen Jahr, allein mit dem Corona-Peaks. Solche Zahlen haben die Privatanleger elektrisiert. Impfaktien sind zum Hype geworden, zum Kantinengespräch unter Kollegen, seit BioNTech am 9. November positive Zwischenergebnisse aus der groß angelegten Impfstudie vorgestellt hat. Da schoss der Kurs um 25% nach oben. Es war ein echter Silberstreif für Anleger. Auch der deutsche Leitindex DAX sprang an diesem Tag um mehr als 6% nach oben. Die Börsianer euphorisch. Doch eine Lizenz zum Gelddrucken ist das Impfgeschäft nicht, sagt Biotech-Experte Kai Brüning von ApoAsset, der Fondsgesellschaft der Apotheker- und Ärztebank.
Je mehr Zeit ins Land geht und je mehr Impfstoffe wir haben, desto höher wird natürlich auch der Preisdruck werden für die Hersteller und die Preise werden zurückkommen und dann muss man gucken, wo sich dann im Endeffekt das einspielen wird.
Börsenexperten setzen deswegen nicht auf das große Geschäft mit dem Corona-Impfstoff, sondern auf die vollkommen neue mRNA-Impfmethode nach dem Motto Virusbauplan spritzen und Immunantwort provozieren. Sie könnte später vielleicht auch bei anderen Krankheiten helfen und dann die Kasse klingeln lassen. Vielleicht mit Tollwut- oder Gelbfieber-Impfstoffen. Denn die könnten im besten Fall auf demselben Grundprinzip aufbauen wie die Corona-Spritzen, sagt Biotech-Experte Brüning.
Das haben wir jetzt nachgewiesen, dass es funktioniert und dass es auch einen therapeutischen Effekt hat, weil man jetzt nicht mehr von Hypothesen sprechen kann, sondern jetzt hat man tatsächlich einen Nachweis, dass dieser Ansatz auch funktioniert.
Der medizinische Durchbruch für diese sogenannten mRNA-Impfstoffe gelang in Deutschland. Anleger, Politiker, Wirtschaftsexperten, alle mächtig stolz. Doch ihre Börsenstarts haben die Mainzer Forscher von BioNTech und die Tübinger Konkurrenz von CureVac ausgerechnet in New York hingelegt, an der Technologiebörse Nasdaq. Das hat für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Aber die Unternehmen hatten dafür triftige Gründe, sagt Daniel Saurenz von Feingold Research.
Als Biotechnologiekonzern hat man in den USA eben auch Analysten, auch sehr viele fachkundige Leute in diesem Bereich, die was von der Sache verstehen und damit einen besseren Zugang zu Investoren und zu einem Feld, das die Deutschen vernachlässigt haben auf der Börsenseite. Und deswegen ist man an der Nasdaq richtig aufgehoben, auch wenn man das hierzulande mit etwas Bedauern zur Kenntnis nimmt.
Aber auch am Frankfurter Parkett überwiegt inzwischen die Freude über kräftige Kursgewinne einerseits, aber auch über neue Lebensqualität. Hoffentlich. Zum Beispiel bei Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis.
Also ich habe selber eine Kreuzfahrt geplant für nächstes Jahr, für den April. Und ich erwarte, dass man vorher eine Impfung vielleicht nachweisen muss. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass über lange Zeit Testen, Impfen zum Alltag gehören. Und dann haben wir aber auch Sicherheit.
Zumindest solange die Impfstoffe dauerhaft wirken und auch mit Mutationen des Virus umgehen können. Doch darüber mag an der Börse aktuell niemand nachdenken. Am Parkett überwiegt der Optimismus. Die Impfstoffe, ein Hoffnungsschimmer für die Menschen und die Kurse.
Hintergründe waren das von Viktor Goitka aus dem ARD-Börsenstudio. Die EU-Wettbewerbsbehörde hat die Fusion des Opel-Mutterkonzerns PSA mit dem Autobauer Fiat Chrysler genehmigt. Die beiden Konzerne wollen zusammen den weltweit viertgrößten Autobauer bilden, unter dem Namen Stellantis. Allerdings hat die EU den Zusammenschluss an Bedingungen geknüpft.
Das künftige Unternehmen muss demnach sicherstellen, dass vor allem konkurrierende Produzenten leichter Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen einfacher auf dem europäischen Markt Fuß fassen können. Dies soll einerseits durch veränderte Werkstattverträge möglich werden und andererseits dadurch, dass PSA künftig für den Konkurrenten Toyota solche Leicht-LKWs und Transporter anfertigt, die dann in der EU angeboten werden. Bisher ist sowohl PSA als auch Fiat Chrysler in diesem Bereich führend. sind. Ohne die Bedingungen würde eine marktbeherrschende Stellung des neuen Konzerns entstehen. Er wird Stellantis heißen, eine Ableitung vom lateinischen Wort für Stern. Die einzelnen Markennamen wie Peugeot, Alpha oder Dodge sollen aber erhalten bleiben. Holger Beckmann, Brüssel.
Wegen Brandgefahr ruft der Autobauer BMW rund 145.000 Dieselautos in die Werkstätten. Betroffen sind außerdem Autos der Tochtermarke Mini. Bei den Fahrzeugen wurden in den Jahren 2016 und 17 produzierte Kühler der Abgasrückführung verbaut. Diese sollen auf Lecks geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden, so eine BMW-Sprecherin. Laut Berichten des Portals Kfz-Betrieb hatte es wegen des Problems schon zuvor Rückrufe gegeben. Der aktuelle Rückruf betrifft Fahrzeuge in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern. Ja, und an der Börse steht noch eine andere Autofirma im Fokus. Tesla ist nämlich neu im US-Index S&P 500.
Die Aktie des Elektroautoherstellers ist ein Schwergewicht im Index und macht knapp 1,7% des S&P 500 aus. Entsprechend gespannt blickten Investoren auf den Eröffnungskurs von Tesla, der zum Handelsstart um über 5% nachgab. Allerdings hatten die Aktien auch um gut 2/3 an Wert gewonnen, seit S&P angekündigt hatte, die Papiere in den prestigeträchtigen Index aufzunehmen. Mit einer Bewertung von mehr als 600 Milliarden Dollar ist Tesla damit der wertvollste Neuling in der Geschichte des S&P 500 und der am höchsten bewertete Autobauer der Welt. Tesla hatte das erste Quartal 2019 noch mit einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar abgeschlossen, zuletzt aber 5 Quartale hintereinander schwarze Zahlen geschrieben. Insgesamt starteten die US-Börsen angesichts der Unsicherheit nach der Entdeckung einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien mit einem Minus in die letzte Handelswoche vor Weihnachten. Auch die Einigung auf ein neues Corona-Hilfspaket im US-Kongress konnte die Stimmung nicht aufhellen. Besonders die Ölpreise gerieten stark unter Druck. Peter Mücke, New York.
Ja, und auch in Deutschland schließt der DAX im Minus. Schuld ist auch hier die Angst vor den Folgen der neuen Coronavirus-Mutation. Der Leitindex schließt 2,8% im Minus bei 13.262 Punkten.
Die neuesten Wirtschaftsmeldungen direkt auf Ihren Sprachassistenten. Alle Infos dazu auf swraktuell.de.